Ja, Grüße habt ihr schon empfangen von Bernd aus Argentinien. Er hat gestern Abend noch ein kleines Abenteuer erlebt, das habe ich per SMS erfahren. Eigentlich wäre der gestrige Abend frei gewesen, aber Pastor Werner ist spontan eingeladen worden. Wir sind da wohl etwas spontaner als wir Deutschen, zu predigen irgendwo hin. Und dann sind sie dahin und auf dem Heimweg ist wohl irgendwie das Auto zusammengebrochen. Also an der Ampel ging das Auto aus, aber nicht mehr an. Und unter dem Auto lief das Benzin weg. Und dann haben sie das noch, also Werner und Bernd, irgendwie das Auto, weiß ich auch nicht, weggeschoben. Muss ein schönes Bild gewesen sein. Und sind dann zu Fuß durch Buenos Aires in ihr Hotel irgendwie, keine Ahnung, haben das noch alles organisiert gekriegt und sind da heil angekommen. Und ich weiß nicht, samstagsabends spät in der Großstadt und Argentinien ist unter anderem bekannt nicht nur für seine guten Steaks, sondern auch für große Probleme mit Kriminalität. Preis dem Herrn. Danke für eure Gebete. So, das war ein Abenteuer. Heute sind Sie, glaube ich, in der Gemeinde von Claudio Freison. Ich weiß nicht, so die Veteranen unter uns. Könnt ihr euch noch erinnern an die argentinische Erweckung? 15, 20 Jahre, ich kann mich erinnern, wir waren mal auf einem Pastorentreffen, auf irgendeiner Konferenz in Stuttgart beim Peter Wenz und da war der auch. Und dann haben die noch so ein Lied gesungen, ich weiß nicht, ob das außer mir noch einer kennt. Höre Deutschland, deine Zeit ist jetzt gekommen, frische Salbung gießt der Herr aus über dich. Dir, Rest habe ich vergessen, irgendwo habe ich es noch in meinen Noten. So, es ist bis jetzt noch nicht passiert, aber es kann ja noch kommen und wir warten. Und wir beten dafür, dass es passiert. Stimmt's? Amen. Amen. So, bevor ich zu meiner eigentlichen Einleitung komme, vielleicht noch ein Wort vorher. Ich habe eben mal nachgeguckt, das ist 1. Timotheus 3,16, da sagt die Bibel ja, dass jedes Wort nützlich ist zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Ermahnung und so. Und in meiner Predigt, da gibt's heute auch so ein paar ermahnende Elemente. Schön, dass ihr sitzen bleibt und dass ihr auch nicht dabei einschlaft. Aber ich musste so an gestern Abend denken. Ich habe gestern Abend wild entschlossen nach der Haarschneideschere gegriffen und habe gedacht, der Caleb, der kann nicht länger so Blondengel-like da rumlaufen. Aber er hat noch nicht verstanden, dass ich ihm nicht wesentliche Körperteile abschneide, wenn ich ihm die Haare schneide. Und er hat sich gewehrt. Und ich glaube mal, Gott möchte dir vielleicht heute Morgen Mut machen. Wehr dich nicht. Wenn Gott mit der Schere kommt und will was abschneiden, er wird dir nichts abschneiden, was du noch brauchst, ja? Aber ganz ehrlich, der sieht teilweise ein bisschen bescheuert aus jetzt, weil er sich gewehrt hat. Ich sage das nicht, um meine Haarschneidekunst irgendwie zu rechtfertigen, sondern wirklich, weil ich den Eindruck habe, hey, lass uns doch das aushalten, wenn Gott uns mal korrigiert und ermahnt. Das ist gut, weil das Ergebnis wird viel stylischer aussehen, als wenn wir uns schreiend abwenden und versuchen, davon zu laufen. So, vielleicht mit dieser Haltung in die Predigt reingehen, wäre eine ganz gute Sache. Haltet's aus. Und ich möchte kurz beten noch. Herr, ich danke dir für dein Wort, das du mir gegeben hast für heute. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du mir und uns allen hilfst zu lernen, aber nicht nur für unseren Kopf, für unseren Intellekt zu lernen, sondern wirklich eine Veränderung unserer Herzen zu erleben. Gott, das ist, was wir brauchen. Wir wollen dir ähnlicher werden, Jesus. Und wir kommen zu dir in all unseren Grenzen, Schwachheit, mit dem, wie wir gerade sind, und sagen, Herr, rede zu uns heute Morgen durch dein Wort. Wir lieben dich und wir wollen stillhalten, Herr. Und wer das meint, der sagt doch Amen.
Amen. Amen.
Halleluja. Ja, wir wisst ja, wir haben letztes Mal das dritte Kapitel des Buchs der Offenbarung abgeschlossen. Und heute sind wir schon zum fünften Mal insgesamt beim Thema Offenbarung. Aber ich finde es nach wie vor sehr, sehr spannend. Ich habe eine Menge gelernt in der Vorbereitung. Und mein Ziel für heute ist, dass wir die Kapitel 4 und 5 abschließen. Also gleich zwei Kapitel in einem Rutsch. Ja. Ich hatte in der Vorbereitung einen Impuls, dem möchte ich gerne nachgehen. Ich möchte gerne eine Art besondere Textlesung machen. Und ich hoffe wirklich, auch wenn ich jetzt einige Augenblicke vorlese, okay, wohin soll's? Wenn ich jetzt einige Augenblicke vorlese, dass ihr nicht abschaltet, sondern dass ihr richtig meditativ, hörend dabei bleibt. Es sei denn, der Alexander tut jetzt irgendwie hier etwas, das ich nicht mehr lesen kann. Dankeschön. So ist es besser, ja? Jetzt schaltet es nicht mehr so. Und zwar habe ich diese Kapitel 4 und 5 verwoben mit Passagen aus den Evangelien. hauptsächlich aus dem Matthäus-Evangelium. Und jetzt würde ich dich bitten, Sonja, kannst du uns das Bild mal zeigen? Jo, das ist es nicht. Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht. Das eine ist aus dem Film Die Passion von Mel Gibson. Ich habe ein gemäßigtes Bild ausgesucht, keine Sorge. Und das andere ist einfach ein Gemälde von jemandem, der das, was Johannes in der Offenbarung uns jetzt hier beschreibt, gemalt hat. Man kann über dieses Kunstwerk jetzt, man kann es schön oder weniger schön finden, aber mir ist einfach wichtig, dass wir so einen kleinen Eindruck haben durch zwei Bilder, und das unterstreicht die Texte, die ich miteinander verwoben habe. Zum einen das Ende des Matthäus- und Markus-Evangeliums und zum anderen die Kapitel 4 und 5 der Offenbarung, wo es um den Thron Gottes geht und wo es um die Buchrolle und das Lamm geht. Genau, könnt ihr sehen, links dieses Bild aus dem Film Die Passion, wo das ganze Geschehen um Verhaftung, Folterung und Kreuzigung Jesu ja extrem realistisch dargestellt ist. Und rechts seht ihr ein Bild dessen, was Johannes uns hier beschreibt. Nach diesen Dingen sah ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die Stimme, die ich zuerst gehört hatte wie eine Posaune, redete mit mir und sprach: Steige hier herauf. Das ist wieder abgegangen, die Leute. Vielen Dank. Und nach diesen Dingen sah ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die Stimme, die ich zuerst gehört hatte, wie eine Posaune, redete mit mir und sprach: Steige hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesen Dingen geschehen muss. Und sogleich befand ich mich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Ansehen ähnlich einem Stein, einem Jaspis und einem Sarda. Und ein Regenbogen umgab den Thron, der einem Smaragd ähnlich sah. Und rings um den Thron 24 Throne, und auf den Thronen sah ich die 24 Ältesten sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze trugen. Pilatus sagte zu ihnen: Was soll ich denn mit Jesus tun, den man Christus nennt? Da sagten sie alle zu ihm: Kreuzige ihn. Der Statthalter aber erwiderte und fragte: Was hat er denn Übles getan? Sie aber brüllten noch viel lauter: Kreuzige ihn! Und aus dem Thron gehen Blitze hervor und Donnerschläge und Stimmen. Und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron war ein gläsernes, kristallgleiches Meer. Und inmitten des Thrones und im Umkreis des Thrones vier lebendige Wesen, über und über besetzt mit Augen vorne und hinten. Und das erste Wesen war ähnlich einem Löwen, und das zweite Wesen ähnlich einem jungen Stier. Und das dritte Wesen hatte das Angesicht wie ein Mensch, und das vierte Wesen war ähnlich einem fliegenden Adler. Da gab er ihnen den Barabbas frei. Jesus aber ließ er geißeln und übergab ihn, damit er gekreuzigt würde. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit in das Prätorium und versammelten die ganze Kohorte um ihn. Und sie zogen ihn aus und legten ihm einen scharlachroten Soldatenmantel um und flochten eine Krone aus Dornenzweigen, setzten sie auf seinen Kopf, gaben ihm ein Schilfrohr in die rechte Hand und fielen vor ihm auf die Knie, verhöhnten ihn und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden. Und die vier Wesen hatten an jedes je sechs Flügel und waren von allen Seiten und von innen heraus mit Augen besetzt. Und sie sagen ununterbrochen, ohne zu ruhen, Nacht und Tag: Heilig, 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 Herr Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und wenn die Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt, bis in alle zukünftigen Zeitalter, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten, der lebt bis in alle künftigen Zeitalter, und werden ihre Siegeskränze hinlegen vor den Thron und sagen: Du bist würdig, Herr, zu empfangen die Herrlichkeit und die Ehre und die Kraft, denn du hast alle Dinge erschaffen und durch seinen Willen sind sie erschaffen worden. Und sie spuckten ihm ins Gesicht, nahmen das Schilfrohr und schlugen ihn damit auf den Kopf. Und nachdem sie ihn verhöhnt hatten, zogen sie ihm den Soldatenmantel aus und legten ihm seine Kleider an. Dann führten sie ihn ab zur Kreuzigung. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, eine Buchrolle, innen und auf der Rückseite beschrieben, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme verkündigte: Wer ist würdig, die Buchrolle zu öffnen und ihre Siegel zu brechen? Und niemand, im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, konnte die Buchrolle öffnen noch sie ansehen. Und auf einem Schild, das über ihm hing, stand der Grund seiner Anklage geschrieben: Der König der Juden. Und mit ihm hatte man 2 Straßenräuber gekreuzigt, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Da erfüllte sich die Schrift, die sagt, und man zählte ihn unter die Verbrecher. Und ich weinte sehr, dass niemand für würdig befunden wurde, die Buchrolle zu öffnen, noch sie anzusehen. Da sagt einer von den Ältesten zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamme Juda ist, die Wurzel Davids, zu öffnen die Buchrolle und ihre 7 Siegel zu brechen. Abends um 6 aber kam eine Finsternis über das ganze Land, die bis um 9 dauerte. Etwa um 9 aber schrie Jesus auf und rief mit lauter Stimme: Eli, Eli, Sabachthani, das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der dort Stehenden, die es hörten, sprachen: Er ruft den Elia. Und sofort lief einer von ihnen hin, nahm einen Schwamm, tränkte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein langes Schilfrohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sagten: Lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Jesus aber rief nochmals mit lauter Stimme und entließ den Geist. Und ich sah und siehe, inmitten des Thrones und der 4 Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet, das 7 Hörner und 7 Augen hatte. Die sind die 7 Geister Gottes, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und empfing die Buchrolle aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es die Buchrolle empfing, fielen die 4 Lebewesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und sie hatten an jeder eine Zither und goldene Opferschalen, gefüllt mit Räucherwerk. Das steht für die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen: Würdig bist du, die Buchrolle zu empfangen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft in deinem Blut. Aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast uns zu Königen und Priestern gemacht. Und wir werden als Könige herrschen über die Erde. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in 2 Teile von oben bis unten. Und die Erde bebte und die Felsen spalteten sich. Als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, fürchteten sie sich sehr und sagten: Dieser war wirklich Gottes Sohn. Und ich sah und hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron und die 4 Wesen und Ältesten. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht bis in alle zukünftigen Zeitalter. Und die 4 Wesen sprachen: Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt, bis in alle zukünftigen Zeitalter. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt gerade gegangen ist, aber zu Hause hat mich schon und auch jetzt diese Gegenüberstellung total bewegt. Ein Blick in den Himmel zu bekommen, den Johannes uns gibt, und ein Blick 2000 Jahre zurück, was passiert ist, als Jesus Mensch war und als er sein Leben als Opfer gegeben hat für dich und für mich. Und diese zwei Perspektiven so nebeneinander zu sehen und zu denken, boah, hier die Herrlichkeit, hier der Thron und hier Folter, Tod, Qual, Ungerechtigkeit, die zum Himmel schreit, wie wir so gerne sagen, die größte Ungerechtigkeit, die es je gegeben hat. Und ich finde das so gewaltig, was Jesus getan hat. Und mir hat das mit diesen zwei Texten nebeneinander ganz viel Ehrfurcht gegeben. Mich hat das sehr bewegt, zu gucken, wer Jesus ist, was er getan hat, wer er war und wer er heute ist. Wir haben ja das letzte Mal mit unter anderem einer Aussage abgeschlossen, dass diese sieben Sendschreiben, die wir uns angeschaut haben, mit einer Zweierströmung aufhören. Wir haben gesagt, dass bis zur Endzeit, bis wirklich, wie man so sagt, der letzte Vorhang fällt, der Schlussstrich unter die Zeit gezogen wird von Gott, zwei Entwicklungen, zwei grundlegende Zustände beobachtbar sind in den Gemeinden, die es geben wird auf der ganzen Welt. Das eine ist die Philadelphia-like-Gemeinde, die Lob bekommt von Gott, die Gottes Zuspruch erhält. Und das andere ist die Laodicea-Gemeinde, die lau ist, Gleichgültigkeit, voller Selbstzufriedenheit und doch eigentlich tot. Mit diesen Strömungen, sagen die schlauen Bibellehrer, wird das Zeitalter der Gemeinde aufhören. Und genau nachdem die Schau von Johannes oder die Offenbarung von Johannes endet für die Gemeinden, sehen wir am Anfang von Kapitel 4, er sieht eine offene Tür im Himmel. Und es wird ihm gezeigt, was nach diesem, so sagt die Bibel, geschehen soll. Ich habe euch von Anfang an gesagt, es gibt ganz viele Meinungen zur Offenbarung. Es gibt Kommentare, ihr könnt die wälzen, ihr könnt euch Predigten anhören und nicht alle sind sich immer hundertprozentig einig, wie was zu verstehen ist. Ich werde euch ein paar verschiedene Sachen sagen, ich werde euch aber auch sagen, was ich denke, was ich als Echo vom Geist empfinde, aber möchte euch gleichzeitig noch mal mehr ermutigen, studiert, lest das Buch der Offenbarung und forscht doch mal selber, bete und sag, Herr, wie kann ich das begreifen, wie kann ich das verstehen, was sagt mir dieses Wort? Und wenn einige Ausleger dieses lesen, diese Tür im Himmel und diesen Schlussstrich, diese neue Phase, die jetzt anfängt in der Offenbarung, dann sagen sie, dass das bedeutet, dass an diesem Punkt die Entrückung der Gemeinde stattfindet. Es gibt Ausleger, die sagen andere Dinge, die sagen, sie wird während oder am Ende der sogenannten Trübsalszeit, einer Zeit, wo ganz viele Schrecken und furchtbare Dinge auf der Erde passieren werden, das werden wir uns noch angucken in den nächsten Episoden. Und ja, also ich glaube, dass Gott uns vorher holt. Also ganz ehrlich, nicht, weil ich irgendwas verleugnen oder verdrängen will, sondern ich habe mich gerade jetzt auch in Vorbereitung zu dieser Predigt nochmal damit beschäftigt und ich habe ein Gottesbild, das mir sagt, Gott ist ein guter Gott und ich glaube, dass Gott ja vorher die Entrückung stattfinden lässt. Interessant ist, dass lange bevor die Offenbarung, wir wissen, dass es ungefähr 96 nach Christus war, dass Johannes das bekam, lange bevor das geschah, bevor er das empfangen hatte, gab es ganz ähnliche Worte, sogar von Jesus selbst, die die Gläubigen ermahnt haben, wachsam zu sein, bereit zu sein, damit sie bei diesem Ereignis dabei sind. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal geirrt habt. Ich vermute, es ist euch schon mal passiert. Vielleicht in der Schule, als der Lehrer diese hässlichen roten Anmerkungen gemacht hat. Vielleicht auch später im Leben. Es ist ja nun wesentlicher Bestandteil, dass wir anders sind als Gott, dass wir Fehler haben und Fehler machen. Und ich habe in der Predigtvorbereitung gemerkt, ich habe mich geirrt. Weil ich hätte dir vorher mit relativ großer Zuversicht gesagt, dass ich denke, dass jeder, der von neuem geboren ist, da dabei sein wird. bin neulich schon mal erschüttert worden durch eine Predigt von Werner Knesel über Matthäus 25, über die 10 Jungfrauen. Und jetzt, nachdem ich wirklich mich da ins Neue Testament reingekniet habe, war ich ziemlich erschrocken. Weil, ganz ehrlich, teilweise habe ich gelächelt über die Geschwister, die manchmal gesagt haben, oh, ob ich dabei bin. Und die Grace, es war heute Morgen wirklich so, warum auch immer. Wo war ich denn? Ich war im Keller nochmal, schnell die Wäsche oder irgendwas habe ich im Keller gemacht. Und alle waren irgendwo im Haus und Grace war in der Küche und keiner war da. Und ich bin zu 95% der Zeit irgendwie in der Küche. Küche am Bibel lesen, Küche am Essen, Küche am Aufräumen. Also wer mich sucht, der läuft immer in dieses Zentrum unseres Hauses hinein und ich war nicht da und ich war auch eine Zeit lang da nicht da und die Grace sagte so, oh Mama, ich habe kurz gedacht, ihr werdet schon alle mit Gott weggegangen. Nee, habe ich gesagt, so weit sind wir noch nicht, ich bin noch da. Aber irgendwie muss es ja so sein. Und macht euch selber Gedanken, ihr könnt euch alle Bibelstellen mitschreiben, ihr wisst, ihr kriegt kein Skript von mir, weil ihr sollt ja selber studieren, von dieser Predigt habe ich das gecancelt. Studiert es mal nach. Aber ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass nicht jeder, der von neuem geboren ist, bei der Entrückung dabei sein wird. Das ist nicht so. Und es gibt viele Textstellen dazu. Das war das, was mich so getroffen hat. Es gibt viele Textstellen, die das sagen. Eine steht in Lukas 21, Vers 36. Jesus sagt es selbst. Er sagt, seid nun wachsam. Fleht zu jeder gelegenen Zeit, damit ihr für würdig gehalten werdet, all diesen Dingen, die geschehen müssen, zu entfliehen und vor den Sohn des Menschen gestellt zu werden. Das ist eine dieser Passagen, dieser Endzeitreden von Jesus. Vorher spricht er von der großen Trübsal und was sagt er dann? Er sagt dann, seid wachsam und betet, dass ihr würdig erfunden werdet, diesem zu entfliehen. Das ist nicht an Heiden, Ungläubige gerichtet. Das ist an seine Nachfolger gerichtet und sagt, Leute, pennt nicht ein. So wie Ulrike sagte, macht nicht den Kirchenschlaf, aber da ist ja noch viel mehr. Das heißt nicht, ich schlafe mal während der Predigt ein, weil der Sitz einfach so gemütlich ist. Sondern das heißt, ja, ich bin in einem geistlichen Zustand, wie sagt man, des Dämmerschlafs, das nicht wirklich mit allen Antennen sinnen, die Schmetterlinge singen, die Wolken riechen oder was auch immer, den Geist Gottes hören. Sondern da ist etwas runtergefahren, Standby-Modus. Oder nimm das Bild, was du brauchen kannst. Und Jesus sagt, Leute, passt auf, seid wachsam, schlaft nicht ein. Geht nicht in diesen Standby-Modus, sondern bleibt dabei. In Matthäus 25 finden wir ja dieses Gleichnis von den 5 törichten und 5 klugen Jungfrauen. Sie waren alle vorbereitet, sie waren alle eingeladen zur Hochzeit und nur die Hälfte davon ist mitgekommen, als der Bräutigam kam. Und da heißt es wieder, darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommt. Eine weitere Bestätigung finden wir bei Petrus, der schreibt nämlich in seinem 2. Brief, 3. Kapitel, Vers 11 bis 14, da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Das ist kein Aufruf zur Gesetzlichkeit, dass wir jetzt alle uns furchtbar anstrengen und anspannen und alles richtig machen wollen, sondern es ist ein Aufruf der Hingabe an Gott, weil die Bibel sagt mir, dass Gott mich heiligt und dass wenn ich dem Geist Gottes mein Ja gebe, dass er mich verändert. Es ist kein wie weit muss ich denn gekommen sein, sondern es ist eine Haltung und es ist ein Zusammenarbeiten mit Gott und auch eine Haltung der Ehrfurcht, der Gottesfurcht, glaube ich, ist das primäre Ding hierbei. Und wir werden unterschiedlich stehen im Geistlichen, das ist auch nicht, glaube ich, was Gott, manche Dinge brauchen Zeit, das ist auch für Gott okay, aber wie sagt Bernd, die Richtung, worauf bist du ausgerichtet, ist wichtig, nicht, zack, bist du schon, weiß ich nicht, so heilig wie der Thomas oder vielleicht hast du so ein paar Sachen noch nicht überwunden, der er überwunden hat oder die Maria oder such dir jemanden aus, ist ja auch wurscht. sondern deine Haltung ist entscheidend. Bist du bereit, dich von Gott beschneiden zu lassen? Hältst du still, wenn die Schere kommt? Lässt du dich korrigieren? Bist du bereit, dass er dich tadellos und makellos vor sich selbst hinstellt? Noch ein letzter Textzeuge, aber es gibt noch mehr. Ich habe nur jetzt mich auf diese beschränkt. Der steht in 1. Thessalonicher 4, Vers 15 bis 18. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die zurückbleiben bis zur Wiederkunft des Herrn, den Entschlafenen, also den Toten, gewiss nicht zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit einem Befehlsruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit dem Posaunenschall Gottes vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die Übrigbleibenden, zeitgleich mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Antritts- und Willkommensfeier des Herrn in der Luft. So übersetzt Manfred Roth, das finde ich so schön. Zur Antritts- und Willkommensfeier des Herrn in der Luft. Und so werden wir alle Zeit mit dem Herrn sein. Darum ermutigt einander mit diesen Worten. Also ganz klar, die Bibel gibt uns ganz deutlich diese Hinweise und sagt, die gestorben sind, die gläubig waren, die mit Jesus, in Jesus gestorben sind, werden zuerst auferstehen und dann werden die, die zum Zeitpunkt dieser Wiederkunft noch am Leben sind, in die Luft mitgenommen. Und wir werden gemeinsam mit denen, die wir vielleicht hier schon verabschiedet haben, Geschwister, die wir kennen, Familienangehörige, gemeinsam mit denen Jesus entgegenkommen in den Wolken und werden irgendwie verwandelt. So, ja. In 1. Korinther 15 könnt ihr noch eine Stelle nachlesen, da steht dann, dass dieser Leib verwandelt wird. Also irgendwie muss ja dieser natürliche Leib in einen, ja, eine Form Herrlichkeitsleib verwandelt werden. All das sind Hinweise darauf, dass nicht jeder, der sagt, er ist Christ, wirklich dabei sein wird in diesem Augenblick. Wie viele sind wir denn heute Morgen? Was sind Service ist unterwegs? Weiß es nicht. 100, vielleicht mit den Kindern, 140. Heike, wie viele sind wir denn heute? Habt ihr schon gezählt? Sagen wir mal, wir sind mit den Kindern 140 Leute. Das ist so eine durchschnittliche Zahl. Wie viele von den 140 wären dabei, wenn es in 10 Minuten soweit wäre? Und wie viele wären vielleicht noch hier? Wäre ich dabei? Wärst du dabei? Wo bin ich gerade? Bin ich an diesem Punkt? Bin ich wachsam? Bin ich wirklich in Jesus? Oder habe ich nur irgendwann mal einen Schritt getan und naja, klar, so die äußeren Dinge laufen, aber wo ist mein Herz? Ja, wann wird sie stattfinden? Das habe ich euch gesagt. Es gibt verschiedene Meinungen. Und ich habe euch gesagt, dass ich denke, dass die Entrückung der Gemeinde vor dieser Trübsalzeit anfängt. Pastor Werner geht übrigens noch weiter und das kommt in einem späteren Teil. Er hat gesagt und er lehrt, dass es mindestens 3 verschiedene Formen von Entrückung oder von, ja, Kommen in den Himmel geht. Das erste ist die Gruppe der Überwinder, das ist diese klassische Entrückung, an die wir alle denken, wenn wir das Wort hören. Das zweite ist eine Gruppe, ja, aus der Trübsalzeit und das dritte sind ist diese besondere Gruppe der Versiegelten. Auf die kommen wir in einem späteren Teil auch noch zu sprechen. Habt ihr das noch im Ohr, den Text von eben? Offenbarung 4, den ich gelesen habe. Was waren denn Merkmale dieser 24 Ältesten, wie Johannes sie nennt? 2 Merkmale sind mir sofort aufgefallen und ich habe gedacht an das, was Jesus den Gemeinden gesagt hat. Sie hatten weiße Kleider. Was hat Jesus der Gemeinde in Sardes gesagt? Wer überwindet, den werde ich in weiße Kleider kleiden. Und das Zweite, was mir sofort aufgefallen ist, sie saßen auf Thronen. Und was hat Gott dieser lauen Laodicea-Gemeinde geschrieben? Er hat gesagt am Ende des Sendschreibens, wer überwindet, wird mit mir auf meinem Thron sitzen. Diese und andere Bibelstellen zeigen uns auch, dass es im Himmel offensichtlich Unterschiede gibt. Es gibt Unterschiede. Nicht jeder ist am gleichen Platz. Nicht jeder wird einen Siegeskranz haben. Nicht jeder vielleicht auf so einem Thron in dieser Art sitzen. Paulus sagt in seinem Brief an die Korinther, eines jeglichen Werk wird offenbar werden, denn der Tag, eben jener Tag, den wir gerade betrachten, wird es offenkundig machen, weil er sich in Feuer manifestiert. Und von welcher Art das Werk eines jeglichen ist, wird das Feuer prüfen. Und wenn jemand das Werk bleibt, das er darauf aufgebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er es verlieren. Er selbst aber wird bewahrt werden, allerdings wie durchs Feuer hindurch. Feuer hat eine gewaltige Kraft und wenige Materialien können Feuer lange oder dauerhaft überstehen. Hier die Woche hat ein Auto gebrannt bei uns in der Straße. Ich hatte stille Zeit, habe Kaffee getrunken, die Sirene ging, war nicht so die Zeit, immer Übungen machen, 7:50. Und dann irgendwann dachte ich, naja, du bist ja jetzt hier so heilig, aber falls es vielleicht gerade gegenüber bei der Frau Kraus brennt, solltest du ja doch mal gucken gehen, ne, ob du da irgendwie was ausrichten kannst oder zumindest es mitkriegst, was da gerade passiert. Dann bin ich auf die Straße, schon einige andere Leute unterwegs und es war weiter die Straße hoch hinter einer Kurve und da kam eine Rauchwolke hoch, die war, ich weiß nicht, so und hoch. Also den Gegenstand des Feuers habe ich nicht gesehen, aber den Rauch und der war ganz schön heftig. Da ist eine Frau in ihr Auto gestiegen, wollte zur Arbeit fahren, ist aus ihrer Straße raus, in unsere Straße abgebogen, merkt, dass ihr Auto anfängt zu brennen, greift sich ihre Handtasche, steigt aus und das Auto geht los. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist, kenne auch die Frau nicht, so ist es mir erzählt worden, ganz live, direkt. Aber es war, da ist nicht mehr viel übrig geblieben, glaube ich, von dem Auto. Und bin da nicht gucken gegangen, aber so ein bisschen neugierig war ich dann auch. Und einige Stunden später am Tag war ich mit dem Auto unterwegs mit einem meiner Kinder und bin dann extra mal da vorbeigefahren. Und das Haus auf der anderen Straßenseite, nicht mal da, wo das Auto davor stand, da ist nur ein Garten gewesen, und gegenüber, das hatte riesige Schäden genommen. Die Rollläden waren so verbogen, ein Fenster war geplatzt. Also Feuer, will ich sagen, hat eine gewaltige Kraft. Und wenn wir vor Gott stehen und wenn wir unser Gericht empfangen, die wir gläubig sind, das ist ein anderes Gericht als das der Menschen, die ohne Christus sterben, dann kommt irgendwie ein Feuer. Ich weiß nicht, ob da der Heilige Geist das Feuerzeug nimmt oder das Streichholz und dann, guck mal zu deinen Füßen, dann brennt es und was bleibt übrig nach diesem Feuer? Was hast du mit deinem Leben angefangen? Das ist ja die Frage. Die Frage nach unserem Gehorsam, nach unseren Werken. Was haben wir mit dem Glauben gemacht? Haben wir das verbuddelt oder haben wir es für Gott eingesetzt? Waren wir treu? Das ist die Frage. So, es wird Unterschiede geben. Noch ein paar Indizien dafür, warum es wahrscheinlich ist, meiner Ansicht nach, dass die Entrückung dieser sogenannten Überwindergruppe vor der Trübsalszeit stattfindet. Das erste ist noch eine Wiederholung. Offenbarung 4, Vers 1 sagt, nach diesem. Und das ist im Kontext wohl so ein starker Ausdruck, dass man annehmen kann, dass es unmittelbar nach dieser Zeit der Gemeinden, die ja vorher durch die Briefe so intensiv bearbeitet wird, zu Ende geht. Das Interessante ist auch, dass die Gemeinde in dem ganzen Buch der Offenbarung nicht mehr vorkommt, bis in Kapitel 22. Sie kommt noch einmal im Himmel vor, bei der Hochzeit des Lammes, aber dazwischen ist von ihr keine Rede mehr. Sie scheint nicht Bestandteil der Geschehnisse auf der Erde mehr zu sein. Interessant ist auch und bestätigt diese Annahme, dass es eben vorher passiert, dass es ab Kapitel 4 ganz stark auch um Israel und seine Zukunft geht. Es geht um die Welt, um die Nationen, aber ganz stark auch um Israel. Ab Kapitel 4 wird in der Offenbarung das Alte Testament extrem oft, nämlich 285 Mal zitiert. Man sagt, das Matthäus-Evangelium gilt als besonders für die Juden geschrieben, hat ja, wisst ihr wahrscheinlich, 28 Kapitel, also noch ein paar mehr als die Offenbarung. Aber im Matthäus-Evangelium haben wir nur 92 Zitate. Also es ist ein ganz starkes Indiz auch dafür. Nochmal Lukas 21, 34 bis 36, wo Jesus ermahnt, wachsam zu sein und bereit zu sein, damit man eben diesen Drangsalen der Endzeit entgehen kann. 1. Thessalonicher 5 ist noch ein weiterer Textzeuge. Und Titus 2, Vers 13 und 2. Thessalonicher 2, da steht noch eine ganze Menge über den Antichristen und Boah, das würde dann unseren Rahmen vollends sprengen, wenn wir da ja auch reingucken. Aber alle das, all diese Schriftstellen sind nochmal Bestätigungen dafür, dass Gott uns diese Möglichkeit offen hält, dabei zu sein, wenn wir entsprechend uns verhalten und entsprechend wachsam sind, wie die Bibel sagt. Okay. Weg von der Entrückung zum Thron Gottes. Johannes hat gesehen und hat das so wiedergegeben, wie es seinem Verständnis entsprach. Und vielleicht habt ihr beim Lesen dieser Bibelstelle an etwas gedacht, was auch Daniel gesehen hat. In Daniel 7 finden wir eine ganz ähnliche Beschreibung des Himmels und des Thrones Gottes. Ich lese mal die Verse Daniel 7, 9 und 10 und 13 und 14. Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Und von ihm ging aus ein langer, feuriger Strahl. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Na, haben wir doch schon mal gehört gerade. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschen Sohn, und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Was hat Daniel über 600 Jahre vorher aufgeschrieben? Von den 60 Thronstellen im ganzen Neuen Testament findest du 47 in der Offenbarung und allein 13 davon im vierten Kapitel. Was ist denn ein Thron? Wir haben heute andere Regierungsformen. Ein Thron ist nicht mehr so, es gibt nicht mehr diese eine herausgehobene Person wie in der Monarchie. Aber wir können es uns ein Stück weit vielleicht trotzdem vorstellen. Der Thron ist ein Symbol auch der souveränen Herrschaft und Autorität Gottes. Und dieser Thron hat zwei Aspekte, zwei Charakteristiken, die uns angedeutet werden. Johannes sah, es ist auf der einen Seite ein Richterstuhl, davon zeugen diese Ausdrücke, Blitze, Donner, Feuerfackeln waren dort. Aber auf der anderen Seite ist dieser Thron auch ein Thron der Gnade und darauf weist eben der Regenbogen hin. Ich hatte dich das schon gefragt, wer sind denn nun die 24 Leute? Ist ja bestimmt schon rum, ne? Sind bestimmt schon mehr als 24 gestorben, die Gott treu waren. Der Johannes nennt sie ja Älteste. Älteste, was sind das für Leute? Das sind nicht die Ältesten im Sinne von Geburtsjahrgang, sondern das sind Vorsteher, Aufseher, Anführer, Hauptverantwortliche, Menschen, die Leitungsfunktion innehaben in der Gemeinde. Und Johannes hat gesehen, da sitzen Leute, denen Gott offensichtlich Autorität und Verantwortung übertragen hat. Und er nennt sie Älteste, wie auch immer. Wir können annehmen, auch hier gibt es bestimmt verschiedene Meinungen, aber ich gebe euch mal die weiter, die mir ja absolut ins Herz gefallen ist, dass es hier in einem symbolischen Sinn um die Zahl 24 geht, um 2 mal 12. 12 für die Stammväter, 12 für den neuen Bund, ja. Weil in Kapitel 5 der Offenbarung sagt die Bibel was? Das Lamm hat uns zu einem Königreich von Priestern gemacht. Könige und Priester sollen wir sein. Und ich denke auch, dass diese 24 Ältesten hier diese Überwinderschar darstellen. Diese Überwinderschar, die entrückt worden ist. Weil was hat Daniel gesehen? Er hat ziemlich das Gleiche gesehen, was Johannes sah. Aber Daniel hat nicht die 24 Ältesten auf den Thronen gesehen. Aber Johannes sagt, nach diesem Gemeindezeit ist Folgendes da. Sie ist abgeschlossen. Und da ist sie jetzt nicht mehr auf der Erde, die Gemeinde, sondern sie ist im Himmel. Sie ist entrückt bei ihm. Die Überwinder sind dort. Es gibt Leute, die sagen vielleicht, das sind Engel, aber laut Bibel tragen Engel weder Kronen, noch tragen sie die weißen Kleider der Erlösten. Und das ist auch ja etwas, was uns bestärkt in der Meinung, dass es die Gemeinde, die Überwinder sind. diese vier lebendigen Wesen, vielleicht ist euch auch eine andere Bibelstelle eingefallen aus dem Alten Testament, Hesekiel 1, könnt ihr zu Hause mal nachlesen, der hat auch Wesen gesehen. Es war etwas anders, sie hatten vier Gesichter, aber auch die gleichen, einmal Mensch und dann diese drei Tiere. Jesaja 6 können wir lesen, auch da finden wir den Thron Gottes beschrieben, Engel, die Gott dienen. Ja, also es gibt eine Menge mehr noch zu entdecken, aber ja, ich habe mich entschieden, das hierbei mal zu belassen. Gehen wir weiter zum 5. Kapitel. Und damit wir nochmal richtig reinkommen, möchte ich das nochmal lesen. Kapitel 5, die ersten 7 Verse. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und auf der Rückseite beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das 7 Hörner und 7 Augen hatte. Das sind die 7 Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und jetzt kommt etwas, das habe ich auch so richtig erst gelernt, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe. Und das ist wunderschön und ganz, ganz stark. Also das ist ein Punkt, der mich absolut begeistert. Wir müssen wissen, dass zur Zeit, als Johannes diese Offenbarung empfängt, ja die Bücher nicht so aussahen wie unsere, sondern sie waren anders. Es waren Rollen. Und wichtige Dokumente und ganz besonders Eigentumsverpfändungen wurden mit 7 Siegeln verschlossen. Das heißt, wir stellen uns vor, der Schreiber hat eine Pergamentrolle, eine Rolle Papyrus und hat auf die geschrieben. Er hat ein Stück geschrieben und dann hat er das aufgerollt. Dann hat er weitergeschrieben und weitergerollt. Und nach jedem Teil, nach jedem speziellen Abschnitt wurde ein Siegel angebracht. So ging es weiter, bis schließlich das Ganze versiegelt war. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass Gott, als er Israel in das verheißene Land gebracht hat, ja genau darauf geachtet hat, wie das Land verteilt wurde. Er hat ganz konkret gesagt, im Osten, Westen, wem gehört was, bis wohin und so weiter. Und Gottes Wunsch war ja, dass diese Zuteilung sich auch eigentlich nicht verändert, sondern dass die Familie, die dahin gepflanzt war, auch immer dieses Stück Land im Besitz hält und es ihr dient und sie es pflegt, sie davon lebt. Aber es ist passiert, durch eigene Schuld, dass Familien sich verschuldet haben, dass sie ihr Land verpfänden oder sogar verkaufen mussten. Und dann gab es bestimmte Gesetze, das habt ihr vielleicht schon gelesen. Und ein Gesetz hat eben besagt, wenn ein solches Stück Land verpfändet wird, muss es in einem Buch, also in einer Rolle, aufgeschrieben werden. Und diese Rolle wird mit 7 Siegeln versiegelt. Gleichzeitig gab es noch ein weiteres Dokument, das war ein offener Brief, das war dann der Kaufvertrag, würden wir sagen. Sobald der betreffende Erbe dem Gott dieses Land ursprünglich zugesprochen hatte, aber wieder in der Lage war, die Knete wieder hatte, sagen wir mal so ganz platt, dann konnte er dieses Land wieder zurückkaufen. Und in diesem Moment, wo sein Eigentum ihm wieder zurückgegeben wurde und er den Preis bezahlt, wurde diese Rolle genommen und sie wurde geöffnet. Und in der Rolle stand ja nun drin, welche Bedingungen müssen erfüllt werden, damit das Land wieder in den Besitz der Familie kommt, der es ursprünglich gehört hat. In biblischen Zeiten sprach man dann davon, dass das Land erlöst wurde. Wir kennen das Wort noch, der erlöst. Du gehst auf den Flohmarkt, machst einen Stand und sagst, mein Erlös waren 50 Euro oder so. Ja, den Begriff kennen wir noch. Aber bei Erlösen haben wir ja ganz andere Gedanken. Aber hier wurde dieses Wort benutzt im Hinblick auf Land. Und daher kommt auch dieser Ausdruck Erlöser. Weil ein Kaufpreis musste ja nun bezahlt werden. Und diesen Kaufpreis konnte auch nicht jeder bezahlen, sondern der, der dieses Land zurückerlösen konnte, musste jemand sein, der zu der Familie gehörte, zu der Gott gesagt hat, das Land da im Osten von, keine Ahnung, gehört den Müllers. Ja, die sind anders als wir, aber... Und dann konnte nur einer von denen, der verwandt war, der zu der Familie gehörte, den Preis bringen zu dem Gläubiger und konnte das wieder zurückerwerben. Wenn ich also meinen Besitz durch eigenes Verschulden habe verkaufen müssen, verpfänden müssen, hatte keiner außer mir oder meiner Familie rechtlich darauf bestehen können, dieses Land zu kaufen. Es musste ein Blutsverwandter sein und er musste den Kaufpreis bezahlen und dann war er der sogenannte Erlöser. Ein spannender Abschnitt im Alten Testament spiegelt uns das, wie das war. Und zwar bei Jeremia. Jeremia hat prophetisch gehandelt, als er im Auftrag Gottes ein Grundstück, das weggenommen worden war seiner Familie, dass er den Preis bezahlt hat, das in einer Schriftrolle festgehalten wurde und er Leute beauftragt hat, diese Rolle zu versiegeln, in einen tönernen Krug zu legen und aufzuheben. Und hat gesagt, in 70 Jahren fällt das Land wieder zurück. Also er hat den Preis bezahlt zu einem Zeitpunkt, wo er noch nicht das Land in Anspruch nehmen konnte, aber dieser Aspekt war schon mal gehakt. Der Preis war bezahlt. Und dieses Buch hier, diese Buchrolle mit den 7 Siegeln, von dem Johannes hier spricht, das wird ja so präsentiert und Johannes weint, als keiner es aufmachen kann. Es muss eine ungeheure, wichtige Bedeutung haben. Und dieses Buch hat auch eine ganz ungeheure, ganz enorme Bedeutung. Weil dieses Buch steht im Zusammenhang mit einer Schuld, mit unser aller Schuld. Mit der Schuld der Menschheit, weil sie sich von Gott gelöst und getrennt hat. Als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er ihn herrlich gemacht. Und die Bibel sagt uns ja, alles, was Gott gemacht hat, war gut. Außer der Mann, der sollte nicht alleine sein, das war nicht gut. Das haben wir Frauen eh schon gewusst. Also. Aber alles andere, es war erstmal gut. Also der Mensch war gut. Und Gott hat den Menschen wozu auf die Erde gesetzt, damit er über sie herrschen sollte. Und das war auch kein Problem, weil was hat der Mensch gemacht? Er hat in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott gelebt. Und er hat eine wunderbare Beziehung gehabt zu seinem Schöpfer. Aber dann ist das Furchtbare passiert. Der Mensch hat gegen Gott rebelliert. Er hat nicht mehr gewollt, dass jemand über ihm sei. Die Schlange, der Teufel, hat gesagt, sobald du davon essen wirst, von dieser Frucht, wirst du sein wie Gott. Und da wollte der Mensch das plötzlich haben. Warum soll ich mich denn da Gott unterordnen, wenn ich sein kann wie er? Und er ist reingefallen auf diese Falle. Und in diesem Augenblick hat der Mensch, die Menschheit, was getan? Sie hat ihr Besitzrecht verpfändet und hat es abgegeben. Sie hat es verloren. In diesem Moment des Ungehorsams. Die Sünde kam, Krankheit kam, Tod, Elend, vieles. Wir könnten eine lange Liste machen, was durch den Sündenfall alles möglich geworden ist im negativen Sinne. Und die Herrschaft, die der Mensch, die wir über die Erde haben sollten, haben wir ganz rechtmäßig in diesem Akt der Rebellion gegen Gott dem Teufel vor die Füße gelegt. Das ist passiert. Manche Leute sagen, wenn schlimme Sachen passieren auf der Erde, warum lässt Gott das zu? Aber diese Frage ist eigentlich dumm, weil die Bibel uns ganz klar macht, dass, Bernd sagt das immer so witzig, dass die Erde normal unter der Herrschaft des Teufels steht, bis auf diese Luwe, bis auf die Menschen, die der Herrschaft Christi sich unterordnet hatten. Das Reich Gottes ist nicht regional, territorial eingeteilt. Du kannst die Grenzen nicht auf die Landkarte malen. Aber hier sitzen Leute, die Reich Gottes bringen in diese Welt und die durch ihr Gebet das Reich Gottes auch voranbringen. Erinnert ihr euch an die Schalen? Hast du schon mal gedacht, Gebet bringt ja doch eh nichts? Die Offenbarung zeigt uns, dass Gebet eine ganze Menge bringt. Der Mensch hat dem Teufel die Herrschaft abgegeben. Ich habe mal zu jemandem gesagt, er hat den Haustürschlüssel dem Feind in die Hand gelegt und hat das Besitzrecht verloren. Und darum ist vieles so, wie es ist auf unserer Welt. Und dieses Buch Diese Buchrolle mit den 7 Siegeln enthält genau das. Alles ist genau aufgeschrieben. Und es steht auch genau drin, was eine Erlösung beinhalten muss, damit diese Herrlichkeit, dieses Besitzrecht, diese Herrschaft, die der Mensch von Gott hatte, wiederhergestellt werden kann. Aber wo ist denn der, der diese Schuld bezahlen kann? Sünde war der Ausgangspunkt, also muss es jemand sein, der keine Sünde hat. Und es muss einer sein, der, wisst ihr das noch, zur Familie gehört. Es muss ein Mensch sein, einer, der zu unserer großen Familie gehört. Johannes hat geweint, weil er gewusst hat, wenn dieses Buch nicht geöffnet und diese Siegel nicht gebrochen werden können, passiert was? Die Erde und der Mensch bleiben für immer unter der Knute des Teufels. Und das wird nie beendet werden können. Aber dann sagt einer dieser Ältesten zu ihm, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus Juda. Und da sehen wir Jesus, dieses geschlachtete Lamm und den Löwen, beides ist er. Und als beides wird er uns repräsentiert. Er hat mit seinem Blut bezahlt, damit wir erlöst werden können. Und die Erlösung, für die Jesus gekommen ist, zu sterben, die enthält viel mehr als ein paar gute Gefühle an dem Tag, wo du dich bekehrt hast. Das ist viel, viel mehr und wir haben wahrscheinlich noch nicht ansatzweise verstanden, was er uns alles erkauft hat und in welche Form von Herrschaft, Autorität und Leben er uns hineinberufen hat. Und jetzt kommt der Moment, da soll dieses Buch geöffnet werden. Und alles, was der Feind durch diesen Verkauf, durch diese Verpfändung, durch das Menschenschuld gekriegt hat, wird ihm jetzt entrissen werden. Aber das kann nur passieren, wenn dieses Buch aufgetan wird. Denn Gott ist gerecht, nicht nur uns gegenüber, sondern auch dem Teufel gegenüber. Ja, Gott ist gerecht, er kann nicht anders handeln. Und auch gegen sein eigenes Gesetz wird er nicht handeln. Und so wie Jeremia den Preis bezahlt hat, obwohl er den Acker damals noch nicht nehmen konnte, durch die Gefangenschaft, die war, so hat auch Jesus den Preis bezahlt. Obwohl der Augenblick, in dem dieses Buch geöffnet wurde, viel später passieren würde. Und wann passiert das? Wann geschieht das, dass Jesus das Buch nimmt? Nach diesem, nachdem das Zeitalter der Gemeinde beendet ist. Was machen wir inzwischen? Wir nehmen in Anspruch, in der Autorität Christi, was wir unter die Fingernägel kriegen können. Aber das ganze Ding wird erst erlöst am Ende. Die Herrschaft des Feindes über diese ganze Erde wird erst an diesem Tag enden. Was tun wir, die wir Christus folgen? Wir unterstellen uns ihm, wir dienen dem Vater. Wir sind Kinder des Reichs, wir sind Könige und Priester, sagt das Wort hier einmal mehr. Wir leben nicht uns selbst, sondern ihm. Und ist das nicht gewaltig, das zu betrachten, diese Besitzurkunde, die Jesus nimmt? Und ich kann das Knacken der Siegel hören und ich kann die Schreie im Himmel hören. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Wir lesen mal weiter in Vers 8. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten an jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie, andere Übersetzungen schreiben, hast uns, unserem Gott, zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden oder wir werden über die Erde herrschen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000, die mit lauter Stimme sprachen. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 lebendigen Wesen sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Oh! Oh! Willst du da dabei sein?
Natürlich!
Oh. Kannst du es schon riechen oder hören? Wenn wir das lesen, ist das nicht gewaltig? Ein Lobpreis bricht hervor, als Jesus, das Lamm, der geschlachtet wurde, das Buch nimmt und die Siegel bricht und es ist endlich vorbei. Es ist endlich vorbei, der Kampf ist vorbei, der Sieg ist sichtbar und endlich ist jedem klar, wer das letzte Wort spricht. Wer spricht das letzte Wort? Der das erste Wort gesprochen hat, Gott allein und keiner sonst. So, und das ist so gewaltig und das ist so herrlich, was Jesus getan hat. Da gibt es kein Halten mehr. Ja, jetzt haben wir das ja durchgesehen hier. Unsere zwei Kapitel haben wir angeschaut. Für mehr machst du zu Hause weiter. Was machen wir jetzt damit? Vielleicht sitzt du auch hier und denkst, naja, was ist das für eine Märchenstunde heute gewesen? Das ist ja ganz interessant. Aber was ist, wenn es wahr ist? Was ist, wenn das der Punkt ist, wo du irrst? Was machen wir denn dann? Dann haben wir ein Problem. Oder du hast ein Problem. Und wir lassen keinen Gottesdienst zu Ende gehen, ohne die Möglichkeit zu geben, dass jemand Jesus Christus seine Lebensschuld hingibt. Und vielleicht hast du dir Gedanken gemacht, was ist denn, wenn nach diesem Leben doch nicht Ende ist? Wenn das, wovon du bisher vielleicht ausgegangen bist, gar nicht so sicher ist? Die Wissenschaft rühmt sich ja so oft, was gegen Gott in der Hand zu haben. Und doch sagt sie, man soll auch immer den Zweifel aufrechterhalten. Dann zweifel doch mal an deinem Unglauben. Bernd ist das neulich begegnet mit einem Mann, der geheilt worden ist, der noch gar kein Christ ist. Und er war verwirrt, das hat nicht in sein Weltbild gepasst, dass Gott ihn geheilt hat. Durchs MRT bestätigt, das hat ihn total irritiert. Und dann hat Bernd gesagt, ja und, zweifelst du jetzt an deinem Unglauben? Mhm. So, was hast du zu verlieren, wenn du kommst und betest und gibst Gott dein Herz? Du hast nur zu gewinnen. Und wenn du diesen Schritt tust, wirst du spüren, wissen und erleben, dass Gott dir nahe kommt. Weil das sagt dir, Jakobus sagt, wenn wir uns Gott nahen, dann naht er sich uns. Und er ist wie der Vater beim verlorenen Sohn. Wenn wir nur den Schritt schon machen, um nach Hause zu kommen, dann ist er schon am Rennen. Und irgendwo trefft er euch dann. Ja, lasst uns doch kurz die Augen schließen. Und ich möchte beten.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem 2. Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.